Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Am 9. November feiern wir 35 Jahre Mauerfall. Für uns ist das ein Anlass, im heutigen Podcast einmal über die Wiedervereinigung der beiden Fachgesellschaften in der damaligen BRD und DDR zu sprechen. Und vor allem auch über die erste gesamtdeutsche Tagung der Gesellschaft. Die fand im Oktober 1990 in Essen statt. Sekretär des damaligen Kongresspräsidenten Harald Göbel war Peter Leier, später langjähriger Chefarzt des israelitischen Krankenhauses in Hamburg und später auch selbst Kongresspräsident. Und Peter, ich habe übrigens heute festgestellt, dass einer meiner allerersten Arbeitstage eine Vorstandssitzung mit dir war, wo wir gemeinsam am Flughafen eine Bratwurst gegessen haben und ich völlig überfordert war mit der Situation. Das war auf jeden Fall die Situation, in der ich dich kennengelernt habe. Noch ganz jung und unerfahren bei der DGVS. Habe ich in sehr guter Erinnerung. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, dass du da bist und zur Verfügung stehst.
Vielen Dank, Petra. Du wirst es kaum glauben. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Das waren ja dann diese Umorganisationen im Rahmen der DGVS, des ganzen Managements. Und du warst da natürlich eine wichtige Komponente von Anfang an. Insofern, ja, wir hatten einen guten Start und es ging auch gut weiter.
Absolut, absolut. Ja. Und es ist vielleicht fast ein bisschen fremd für mich, wenn ich dich heute irgendwie als Zeitzeuge anspreche, weil du bist für mich so die lebendige DGVS, wie ich sie erlebt habe, dass ich das eigentlich fast gar nicht über die Lippen bringe. Aber in der Tat bist du einfach ein Zeitzeuge aus der damaligen Zeit, also 1990, der erste gemeinsame Kongress. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie war deine Position damals? Wer warst du? Wo warst du? Was warst du? Wie hast du das so aus deiner Sicht erlebt?
Ja, also mein damaliger Chef, Harald Göbel, war 2 Jahre vorher gewählt worden. Das war damals was so knappe Vorläufer zum Präsidenten 1990. Und ich hatte dann die große Ehre und das zweifelhafte Vergnügen, den Kongress weitgehend organisieren zu dürfen. Das muss man sich auch vorstellen, das war etwas anders als vielleicht heute, weil es ja keine professionelle Kongressorganisation gab noch. Also was heute die Münchner machen, sprich die ganze Organisation, es war nicht ausgegliedert, es gab keine GmbH, sondern es war alles in der Hand des Teams und ich war sozusagen derjenige, der das wiederum alles organisieren musste. Insofern war das viel Geschäft, aber es hat auch Spaß gemacht. Das war für mich natürlich als Jungoberarzt eine große Sache und ich habe dann wirklich einen großen Teil dieses Jahres verbracht, diesen Kongress zu organisieren.
Also aus der Sicht Oberarzt, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, war denn das dann auch schon in einem Kongresszentrum, so wie ich das kennengelernt habe, oder habt ihr das dann noch in der Uniklinik organisiert?
Das Klinikumsgelände war ungeeignet, das hatten wir geprüft und Essen hatte so ein Kongressgebäude, das war nicht besonders groß, genannt Saalbau, und die hatten aber dann doch Räume für den Kongress in diesem Umfang. Das waren ja damals auch nicht so viele Teilnehmer, aber immerhin, wir hatten auch ungefähr 2.500 Teilnehmer dann doch am Ende, aber dafür hat es gereicht.
Ja, ich glaube inzwischen sind wir ungefähr dreimal so groß, aber natürlich, das ist schon eine Riesenmenge, 2.500. Das war der erste gemeinsame Kongress.
Ja.
Was ging dem denn voraus? Also wieso war das ein gemeinsamer Kongress? Wie seid ihr im Vorfeld oder was weißt du darüber, wie im Vorfeld die Kontaktaufnahme mit der Gesellschaft für Gastroenterologie in der ja dann gerade gefallenen, sag ich mal, DDR vonstatten gegangen ist?
Ja, da habe ich noch extrem gute und intensive Erinnerungen dran, weil das war natürlich extrem aufregend. Alle, die das damals live quasi mit und bewusst miterlebt haben, wissen, wie schon der Spätsommer 89 und dann die nächsten Monate spannend waren. Man rannte jeden Abend zum Fernseher, es gab ja noch kein Internet, wachte an, in der Tagesschau gibt es wieder was Neues und dann begann allmählich der eiserne Vorhang aufzuweichen. Insofern war das ja alles eine unheimlich spannende Zeit. Mhm. Aber in dieser Phase haben wir erstens natürlich bereits den Kongress, sag mal, vom Prinzip her schon ziemlich weit durchgeplant gehabt. Und zum Zweiten hatte kein Mensch noch gerechnet mit einer Wiedervereinigung. Das war ja dann doch alles erst durch den Mauerfall am 9. November. Plötzlich lag das in der Luft, aber zuvor hatte man damit ja kaum gerechnet. Sodass wir eigentlich das Problem hatten, dass wir den Kongress in vielen Sitzungen, die Themen, die Hauptthemen, die damals, hieß es ja damals Hauptthemen und solche Themen, waren eigentlich alle schon konzeptionell zumindest verplant. Mhm. Und dann ging die Mauer auf und dann war sofort 2 Tage später eine Akutsitzung. Was machen wir denn jetzt? Da müssen wir ja die Kollegen aus der bisherigen DDR oder damals ja noch DDR irgendwie einbeziehen. Mhm. Das ist dann auch sehr zügig organisiert worden. Entscheidend war dabei natürlich Herr Göbel, der dafür ja ein ausgesprochenes Händchen hatte. Alle, die ihn noch gekannt haben, wissen, dass er ein außerordentlich, sag mal, intellektuell beweglicher und flexibler und sehr angenehmer Zeitgenosse war. Und er hat das dann mit dem DGVS-Vorstand besprochen und die sind dann gemeinsam vier Leute, Herr Gübel, Herr Gasparin in Frankfurt, Herr Kommerell in Heidelberg und Herr Hintra aus Hamburg, nach Halle gefahren und haben dort sich getroffen mit den damaligen Vorständen der DDR-Gesellschaft, den Herren Nilius Schenke, Wohlgemuth und Boseckert. Und man hat das überlegt, wie machen wir das? Und das war im April 90. Das war eigentlich das entscheidende Treffen. Das hat dann alles Weitere bestimmt.
Also erstmal, es ist halt in der Tat so, ich glaube, dieser Mauerfall ist so ein Tag, da weiß jeder noch genau, wo er gewesen ist. Solche Momente hat man nicht oft in seinem Leben, aber der Tag gehört dazu. Wie muss ich mir das vorstellen? Herr Gübel und die Kollegen aus Westdeutschland, sind die dann mit offenen Armen, es gab ja wahrscheinlich Telefonate vorher, also ist man auf der anderen Seite sozusagen genauso unterwegs gewesen, hatte genau die gleichen, diese genau die gleiche Intention, da jetzt schnell auch gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Weißt du, wie diese Atmosphäre, die Stimmung dann war im April 1990?
Ja, also auf jeden Fall auf unserer Seite war so eine Grundeuphorie, nicht? Das war etwas, damit hat man ja nie gerechnet und man sah das ja aus der heutigen Sicht, wo alles etwas düster getönt ist in der Grundstimmung, war das damals wirklich eine rosarote Zeit. Es sah alles optimistisch aus, alles wird gut, der Ostblock wird sich allmählich auflösen, das war klar, aber die DDR vor allem wird sich auflösen. Man hat Wiedervereinigung, man kann plötzlich wieder in Städte fahren wie Dresden oder Wismar. Insofern war da überhaupt keine Frage, dass man da alles tun würde, um jetzt zu versuchen, die zumindest aus unserem bescheidenen Bereich der Gastronomie, die Kollegen der DDR zu integrieren, möglichst schnell und möglichst unkompliziert. Und auf Seiten der DDR-Kollegen war das auch, soweit man das erkennen konnte, eine sehr, sehr positive, freudige Grundstimmung. Ein gewisser Kater kam dann natürlich irgendwann später, aber das war nicht in diesem Jahr.
Also jetzt kommt die Delegation, die gastroenterologische Delegation aus Halle zurück nach Essen und es gibt noch 6 Monate bis zum Kongress. Du hast eben schon gesagt, ihr hattet eigentlich den Kongress in Tüten. Wie war das? Dann kommt dein Chef, Professor Gübel, am nächsten Tag zu dir und sagt, lieber Peter, lieber Herr Leier, wir müssen jetzt alles ganz anders machen. Wie ging denn das dann los?
Ganz so schlimm war es nicht. Also ich wurde da immer sehr stark einbezogen. Insofern weiß ich es auch noch so gut. Aber zunächst mal muss man vielleicht vorausschicken, dass kurz nach dem Treffen in Halle die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin ihre übliche Tagung hatte. Das war damals immer im April. Das war immer in der Woche nach Ostern in Wiesbaden. Und in diesem Rahmen trafen sich regelmäßig oder heute noch Vorstand und Beirat der DGVS im Rahmen der DGIM. Und da wurde dann das quasi verkündet. Ich war da auch dabei natürlich. Und es wurde berichtet von dem Treffen in Halle und dass man sich geeinigt hatte. Also der komplette DGVS-Vorstand war ja da und es war das Entscheidende, dass der Vorstand sich geeinigt hatte mit den DDR-Kollegen, dass man erstens keine Vereinigung der Fachgesellschaften wollte. Das wollte auch aus bestimmten Gründen die DDR-Delegation nicht haben. Ich kann gleich noch ein Wort dazu sagen, warum das ihnen wichtig war, sondern dass man so vorgehen würde, die DDR-Gesellschaft würde sich auflösen und man würde den Mitgliedern empfehlen, einzeln in die DGVS einzutreten. Und das wurde dann auch begründet und wurde einstimmig dann auch wieder gut geheißen. Der Vorstand war ja eh schon dabei gewesen für die Arbeit. Für den Beirat war es neu. Da gab es auch natürlich Nachfragen, zum Beispiel warum denn, aber es gab keinen Widerstand. Und warum, das kann ich jetzt sagen, das Entscheidende war, dass die gerade DDR-Kollegen doch Sorge hatten, dass man viele Strukturen, die ja teilweise wirklich kontaminiert waren politisch, dass man die nicht übertragen wollte, sondern man sah nur die Möglichkeit, das Konstrukt aufzulösen. Das war ja das Entscheidende, dass man sich befreien wollte von der Gängelung und dass man die Kollegen einzeln eintreten lassen wollte. Und das war dann der Beschluss und letztlich ist es so auch dann passiert.
Also nochmal, um auf meine Einleitung zurückzugreifen. Wir haben keine Wiedervereinigung, sondern wir haben eine Integration der DDR-Gesellschaft in die DGVS und im Grunde genommen eine Auflösung. Diese Problematik der Besetzung führender Posten in der Akademie und vielleicht dann auch in den Fachgesellschaften, das, wir hatten ja jetzt auf dem Kongress ein super Symposium auch zum Thema 35 Jahre Mauerfall, das hat Professor Seeger aus Dresden auch sehr geschildert, der ja aus dem Westen dann auf den Lehrstuhl in Dresden gerufen wurde und diese Polarität von sehr integeren Menschen, vielleicht auch nicht so integeren Menschen und die Polarität, die das auch in der Gesellschaft dann hervorgerufen hat, extrem eindrücklich geschildert hat. Also er hat ja eben auch so dieses Problem, das betrifft nicht nur einen Einzelnen, sondern das rührt dann das ganze soziale Umfeld aus. Wie ist denn das dann umgesetzt worden? Sind dann tatsächlich, kannst du das nachvollziehen, sind dann alle aus der DDR oder fast alle aus der DDR-Gesellschaft auch in die DGVS eingetreten? Und war das schon vor dem Kongress dann der Fall, vor eurem Kongress der Fall?
Das war großteils während des Kongresses der Fall. Mhm. Ob das nun alle waren, das weiß ich natürlich nicht. Es waren aber viele und ich würde vermuten, dass die große Mehrzahl eingetreten ist. Wir haben das dann auch ja besprochen und haben dann bewusst versucht, die Schwelle möglichst niedrig zu halten. Mit anderen Worten, Freundschaftsgebühren zu nehmen nur am Anfang. Ich glaube, es war sogar kostenlos, der Beitritt und dann später mit quasi Studententarifen. Ein anderes Thema war ja dann die ganze Währung, nicht? Damals gab es ja noch keine Währungsunion. Mhm. Das heißt, wie wird umgerechnet? Mhm. Ostmark auf Westmark? Da gab es ja die unterschiedlichsten Verhältnisse, die da gerechnet wurden, teilweise von 1:3 bis 1:10. Am Schluss war es ja dann 1:1, wie wir wissen. Insofern musste man da gucken. Das war natürlich ein netter Zug von uns, dass wir das so ganz, ganz klar beschlossen hatten. Aber erstaunlicherweise haben dann doch sehr viele der DDR-Kollegen protestiert, haben gesagt, wir sind doch keine zweite Klasse-Mitglieder, wir wollen natürlich den vollen Beitrag zahlen und so. Also da gab es dann immer so ein bisschen Empfindlichkeiten. Ja. Am Ende war es aber alles glatt und gut gelaunt und ich glaube, dass sehr viele beigetreten sind.
Ja. Ich würde gerne nochmal zurück. Du hast ja gesagt, ihr hattet den Kongress stehen. Es gab dann ganz neue Kollegen vielleicht auch. Habt ihr das Kongressprogramm auch adaptiert oder verändert, um es doch ein bisschen breiter aufzustellen oder so? Oder war das gar nicht erforderlich?
Also thematisch kaum. Mhm. Ein bisschen angepasst in manchen Ecken. Wir haben da eher versucht, dann in den einzelnen Sitzungen Repräsentanten, sage ich mal, der Ostgesellschaft mit einzubauen, dann, dass die noch einen Vortrag kriegen, haben wir andere Vorträge etwas gekürzt. Wir haben dann aus einzelnen Sitzungen, wo es gar nicht anders ging, zum Beispiel eine Podiumsdiskussion gemacht und wo es dann auch kritisch war und dann wurde es wieder schwierig. Bei den freien Beiträgen, es waren sehr viele Anmeldungen aus der DDR als Abstraktanmeldungen, wo man aber auch wieder sagen muss, es war eine relativ hohe Quote, wo man gesagt hat, nein, die würden wir eigentlich nicht nehmen können, rein, weil wir hatten ungefähr dreimal mehr, also erst dreimal mehr Anmeldungen, als wir nehmen konnten. Und da haben wir dann schon in vielen Fällen, ich sag mal, die Augen zugedrückt und haben gesagt, gut, nein, wir nehmen den, auch wenn er vielleicht nicht so den Kriterien entspricht, die wir normalerweise hätten. Mhm. Das war ja auch klar, die Kollegen konnten ja gar nicht anders. Nicht? Die hatten ja die Möglichkeiten gar nicht. Die hatten die Technologie nicht. Allein schon endoskopisch war das Ultraschall, war ja alles kaum verfügbar. Die Charité war gut ausgestattet, fast alles andere war nicht so gut ausgestattet und auch die Labore waren, das ganze Thema Molekularbiologie, was damals gerade frisch aufkam, war schwierig. Also egal. Wir haben dann gesagt, gut, wir machen da Anpassungen auch auf die Gefahr hin, dass der ein oder andere bei uns dann nicht zum Zuge kommt, der zum Zuge gekommen wäre. Da gab es auch einzelne Proteste von einzelnen sehr wichtigen westdeutschen Kollegen, die dann das gar nicht gut fanden. Ja. Aber das haben wir einfach so dann per Ordre de Mufti entschieden. Gutsherrenart.
Ja, na, ich denke aber auch, das ist ja irgendwie auch einer der Ansprüche, die wir heute noch in der Kongressorganisation haben, dass es eine Vernetzung geben soll. Also es ist wichtig, dass wir die Leute untereinander vernetzen und auch die Wissensbeiträge aus verschiedenen Positionen und auf verschiedenen Niveaus vermischen und verbinden. Das ist ja auch eigentlich einer der Aufträge, den der Kongress hat, diese Vernetzung. Und die habt ihr ja dann wirklich irgendwie im Best-Practice-Modell praktiziert.
Ja.
Ich habe vorher natürlich auch mit Axel Dignas so ein bisschen gesprochen, der damals junge AIPler war, der diesjährige Kongresspräsident, der auch auf dem Kongresssymposium war. Er hat mir erzählt, du hast es auch selber gesagt, damals Essen 1990, da gab es noch keinen Interplan, keine professionelle Kongressorganisation, keine geblockten Hotelbetten und so weiter. Und er hat erzählt, dass Essen damals irgendwie auch mit anderen Parallelveranstaltungen schon sehr voll war. Und dass es eigentlich überhaupt keine Strukturen gab, jetzt nochmal ein paar hundert Kongressgäste mehr auch unterzubringen, überhaupt diese Logistik rund um den Kongress irgendwie abzubilden. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte sagen? Da habt ihr auch in die Trickkiste gepackt.
Ja, da mussten wir ernsthaft arbeiten. Das ist völlig richtig. Ja. Der Interplan gab es noch nicht, beziehungsweise die haben kaum eine Rolle gespielt und wir mussten wirklich alles mit Handarbeit machen. Wir hatten dann natürlich Hotelbetten reserviert und dann kam noch erschwerend hinzu, dass damals ja gerade der Hype ganz groß war. Manche, die ein bisschen älter sind, sagen wir mal älter als 50, werden es noch wissen, da war der ganz große Tennis-Hype. Kurz davor hatte Boris Becker Wimbledon gewonnen, dann Steffi Graf hat alles abgeräumt und der große Manager war ein gewisser Ion Tiriac, ein rumänischer Promoter quasi. Und der kam auf die Idee, just zum selben Zeitpunkt in Essen, in der großen Krugerhalle, ein ATP-Turnier zu organisieren und da kam Steffi Graf, da kam Sabatini, da kam Santi und so weiter. Also die ganzen Stars kamen nach Essen und er hat flächendeckend alles, was im Hotel irgendwie erreichbar war, geblockt. Dann haben sie uns einfach rausgeschmissen wieder teilweise. Und dann bin ich dahin und habe verhandelt mit denen und haben gesagt, ja, das geht leider nicht. Und dann habe ich gesagt, das könnt ihr nicht machen. Wir haben eine Reservierung. Und er hat gesagt, ja, aber verstehen Sie das? Sie machen das einmal. Tierejacke versprochen, er kommt jedes Jahr. Wen soll er verärgern? Nicht? Und dann kriegt man einen Kompromiss und dann konnten wir jetzt noch 50 Zimmer behandeln. Aber dann ging es los mit der Sucherei. Mussten wir alles selbst machen. Dann natürlich die ganzen DDR-Kollegen. Das waren junge Leute. Mhm. Die kamen ja gar nicht hierher. Es gab ja keine Züge noch so richtig. Okay, also die mussten buchstäblich, da kam ein Trabi nach dem anderen angetackert und fuhr durch Essen und guckte. Wir gingen dann vorher in die Kirchengemeinden und die liebenswürdigen Pastoren haben dann gepredigt und an die Gemeinde appelliert, sie mögen doch nette junge Wissenschaftler aus der DDR aufnehmen, möglichst für gar nichts. Ja. Und das ist auch passiert, nicht? Im großen Umfang. Also wir hatten viel tolle Erlebnisse und wir haben sie alle untergebracht und die meisten haben auch nichts bezahlt dafür. Also es war schon eine menschliche Begegnungssituation, nicht? Das muss man schon sagen.
Ja, das ist schon eine Offenheit von beiden Seiten, die man sich heute echt nochmal so ein bisschen zurücksehen würde.
Ja,
dieses Offenbleiben und so durchlässig sein.
Ja. Ja.
Ich möchte trotzdem nochmal fragen, du hast ja gesagt, wir hatten eine Auflösung, eine Integration auf dem Kongress. Wie stelle ich mir das vor? Es gab dann eine entscheidende Sitzung, keine Ahnung, wir haben ja immer die Eröffnungssitzung. Ja. Da gab es dann die Präsidenten aus beiden Ländern und die haben dann gesagt, so machen wir das jetzt und wurde dann abgestimmt oder gab es irgendwie eine Urkunde oder ein Dokument? Oder?
Nee, es gab keinen Präsidenten. Das ist ja der Punkt. Das GELF hatte sich ja schon aufgelöst. Die DDR-Gesellschaft war aufgelöst. Und
okay.
Da, es gab Herrn Göbel und der hat das toll gemacht. Und man muss dazu wissen, die Kongresseröffnung war am 3. Oktober. Das war der nämliche Vereidigungstag. Also just an dem Tag, als in Berlin die große Feier war, eröffneten wir den Kongress. Und Herr Göbel hat dann die brillante Idee, dass er am Ende seiner Ansprache gingen alle Saaltüren auf und es kamen dann ungefähr 40, 50 Ober herein mit Champagner. Und jeder, der da war, stieß an mit Champagner auf diese Situation.
Ja.
Das war sozusagen die feierliche Abteilung.
Mhm.
Die Formalabteilung war dann nochmal die Mitgliederversammlung und da gab es überhaupt keinen Gegenwind.
Keine
Diskussion.
Das
war völlig klar, dass es toll war. Ja. Großen Applaus für die Kollegen, die dann schon eingetreten waren und schon dabei sein konnten. Das war, was das angeht, sehr schön. Es war natürlich auch ein bisschen schöner Schein, muss man auch sagen, denn es gab dann doch wohl einzelne der DDR-Kollegen, die nicht zufrieden waren. Und zwar deswegen, weil wir natürlich, wir waren ja eigentlich komplett ahnungslos. Kein Mensch hatte ja einen Einblick, wie das dort wo ist. Und wir wussten zwar, dass bis vorher niemand aus dem Osten eigentlich in den Westen konnte auf Kongresse. Wenige Ausnahmen. Die einen, die wurden quasi vom System als politisch zuverlässig erachtet. Die durften schon mal auftauchen, aber in der Regel kamen nur Leute rüber in Begleitung von Stasi-Aufpassern. Das war auch immer klar. Man wusste immer, da kommt so einer dabei und der eine Kollege kannte man, der anderen kannte man nicht. Und dann guckt er immer so und sagte, also das ist mein Aufpasser hier, der ist dabei. Auf Schritt und Tritt, dass die da keine Kontakte knüpfen konnten. Das haben wir wieder erlebt und das wusste man auch und so weiter. Nun haben wir natürlich dann trotzdem gedacht, naja gut, wen kennt man? Das ist der Professor aus Halle und Professor aus Greifswald und Professor aus Dresden. Und die haben wir dann alle natürlich eingeladen. Und da war natürlich, wie sich dann rausstellte, doch viele dabei, die, ich sag mal, hinterher durchgefallen sind bei der Frage, waren sie nicht doch verwickelt in der Stasi?
Mhm.
Relativ viele waren dann doch, mussten dann auch hinter ihren Posten räumen. Aber wir hatten die natürlich vorne bereits im Vorsitz. Und es gab eben dann doch Kollegen, die gesagt haben, jetzt haben wir die jahrzehntelang vorne sitzen gehabt und auf uns runtergucken. Und jetzt ist die Mauer weg und jetzt sitzen die wieder vorne und gucken auf uns runter. Das ist unmöglich. Und es gab dann einen ganz wütenden, giftigen Artikel in der Zeit. Der hieß dann irgendwie so, DGVS-Kongress als Waschanlage für das Ansehen der Stasi oder irgendwie nicht. Also das konnte man gut nachvollziehen, aber wir konnten es nicht besser wissen. Wir hatten keine Möglichkeit, vorher zu klären. Das musste ja hinterher, hat ja lange Prozesse gebraucht, bis man dann fair sagen konnte, also der darf bleiben, der darf nicht bleiben von den Kollegen. Wenn ich immer sage, der, heißt es, waren ja wirklich nur Männer. Es gab ja keine
Ist das so? War das so? War das denn damals ein Unterschied zwischen Osten und Westen?
Das habe ich auch, das habe ich überlegt. Also im Westen war es auch nicht viel besser, muss ich sagen. Es gab einige Kolleginnen, klar, ich erinnere mich auch an welche, aber eine Handvoll. Die überwiegende Mehrzahl waren Männer, aber aus dem Osten kamen nur Männer, soweit ich mich erinnere.
Das finde ich jetzt total spannend. Also das überrascht mich auch ein bisschen, weil man ja doch immer gedacht hat, dass es ein bisschen geschlechtergerechter zugegangen ist in der DDR. Aber ja, das kann man jetzt erstmal so hinstellen. Ist gerade, wie du sagst, hat es denn dann irgendwann mal noch eine strukturierte Aufarbeitung gegeben, gemeinsam, was diese Vergangenheit, wer war in welcher Funktion, wer hat auch vielleicht wen behindert und wirklich auch war repressiv gegenüber seinen Kollegen oder in der Stasi oder SED-Funktionär, was weiß ich. Gab es da irgendeine Form von strukturierter Aufbildung? Nein, gab es nicht, ne, bei uns.
Also nicht in der DGVS. Natürlich wurden die Kollegen alle, die wurden ja doppelt evaluiert. Zum einen wurden sie evaluiert, waren sie politisch kompatibel, da wurden die Mitarbeiter befragt und die wussten das, da wurde auch schmutzige Wäsche gewaschen, vielleicht war nicht immer alles gerecht, aber irgendwo bleibt es halt dann nur unvollkommen und menschlich, aber da mussten doch viele ihre Posten räumen, das in den 2-3 Jahren danach, aber so lange hat es halt gedauert, bis man ein Bild kriegen konnte. Und die zweite Evaluation war, dann sind sie wissenschaftlich gut genug. Nicht? Also nur wer beide Evaluationen überstanden hat und bestanden hat, der durfte insbesondere in den leitenden Positionen den Job behalten. Und ich glaube, besser konnte man es auch eigentlich nicht machen. Das war nachvollziehbar. Wir in der DGVS haben dann eigentlich da nicht mehr nochmal extra nachgehakt. Ich denke, das hat man ja gesehen. Ein Teil der Kollegen, die wir da eingeladen hatten, die waren dann plötzlich weg und die anderen waren noch da und dann war das eigentlich das, was wir dann daraus mitgenommen hatten.
Jetzt vielleicht da nochmal anschließend die Frage, würdest du denn im Nachhinein irgendwas anders machen? Also ich glaube, es ist ja legitim, erstmal auch euphorisch und hoffnungsvoll zu sein in so einer Situation. Das muss ja legitim sein und das ist ja auch ein Schwung, den man irgendwie mitnimmt, auch wenn man dann nach der ersten Euphorie merkt, das ist jetzt eine komplexe Geschichte, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Da muss man doch auch vorsichtig vorgehen und auch hinter die Kulissen gucken. Würdest du im Nachhinein denken, dass man etwas anderes hätte machen sollen, also aus Sicht der DGVS, der Kongressorganisation, des Vorstands der Gesellschaft damals?
Also es klingt vielleicht blöd, ich glaube nicht. Wir haben damals sehr viel geredet, sehr viel nachgedacht und haben abgewogen. Es waren ja viele Ermessensentscheidungen und Abwägungen. Wie macht man es da, wie macht man es dort? Und wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, dass es von diesen einzelnen Ausnahmen, was ich gerade gesagt habe, das sind ja einzelne gewesen und auch die Zeit mit dem Artikel, das war natürlich ausgegangen von einem Leserbrief eines Ostkollegen, der besonders traumatisiert war und der dann da unbedingt das loswerden musste. Aber ansonsten waren die Rückmeldungen aus dem Osten waren total positiv. Ich habe tatsächlich noch damals sehr sorgfältig alles aufbewahrt und alles abgeheftet. Und ich habe ja auch diese Veranstaltung jetzt bei der Tagung entsprechend bestückt dann mit meinen Dokumenten, die ich noch hatte. Und ich habe Dutzende, vielleicht 80 oder 90 Dankesbriefe gekriegt aus dem Osten, die ich alle separat und die sich bedankt haben für die Gastfreundschaft, für die Tatsache, dass sie kommen konnten, dass wir uns so bemüht haben, dass sie gemerkt haben, dass wir uns bemüht haben und dass nicht alles ganz perfekt gelaufen ist. Gut, das ist so, aber es lag nicht daran, dass wir nun grobe Fehler gemacht hätten. Insgesamt war es sehr positives Erlebnis. Wir hatten auch sehr viele Kontakte danach, dann doch Einladungen zu kommen, Vorträge zu halten, Seminare zu machen. Ich war dann im Nachgang fast einmal im Monat in einem Krankenhaus oder einem Klinikum im Osten. Ja. Das war eigentlich ein Ausdruck der Tatsache, dass es in der Regel gut ankam, was wir so gemacht haben.
Absolut. Ich finde auch, es ist ein großer Diskurs, den ihr da gegangen habt, auch mit relativ viel Mut, finde ich schon auch, dass man die Dinge so vorantreibt.
Und wenig Zeit. Ganz kurz vielleicht, ich will es nicht besprechen, aber wir mussten ja ständig umorganisieren. Nicht? Wir hatten uns mühsam geeinigt, zum Beispiel auf einen Umtauschkurs und auf Gebühren. Und plötzlich, zack, 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 kam eine Währungsunion und alles war hinfällig.
Vor dem Kongress noch, oder was?
Ja, ja, der war eben, ich glaube, 1. Juli. 1. Juli war plötzlich, ging mit sehr kurzem Vorlauf. Das war unglaublich. Und dann, wir hatten vorher schon uns überlegt, welchen Umtauschkurs wir bieten konnten. Wir wollten natürlich dann das möglichst billig machen für die Kollegen. Dann war es natürlich noch billiger, weil die dann, so.
Wahnsinn,
Und so gibt es ständig neue Entwicklungen. Wir mussten immer wieder neu reagieren. Und nebenbei, wir alle hatten ja auch noch eine Klinik zu versorgen. War nicht ganz so, dass wir fulltime das gemacht hätten. Aber es hat auch Spaß gemacht. Es war eine tolle Zeit. Und wir alle haben hinterher auch gesagt, das war eigentlich ein großes Erlebnis, was wir nie vergessen werden, wie das alles so lief.
Also ich finde es super spannend. Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein. Wir reden ja doch, also Ost-West-Konflikt ist ja nach wie vor und wieder und verschärft ein Thema. Also aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht, du kennst ja nun auch die Karrieren der Leute. Du hast gesagt, du hast selber enge Kontakte dann auch zu Ärzten, Kollegen, Kolleginnen aus dem Osten geknüpft. Also wenn ich heute meine Karriere mache, ist das noch ein Unterschied, ob ich die in Essen oder in Halle mache? Also ist diese Vereinigung so aus medizinisch-wissenschaftlicher Laufbahn, aus diesem Blickwinkel, ist die vollzogen?
Also ich kann das natürlich nicht ganz fair beurteilen, weil ich war zwar öfter im Osten, aber ich habe nicht im Osten gearbeitet. Da müsste man zum Beispiel jemanden wie Herrn Seeger oder Herrn Mössner oder Herrn Fleig oder so fragen, die ja dann wirklich das aufgebaut haben und organisiert haben im Osten. Ich glaube, im Grundsatz ist das heute aber kein entscheidender Unterschied. Ich glaube, die Mittel, die zur Verfügung stehen, die Ausstattung ist teilweise besser gewesen dann als im Westen. Das war ja auch immer eine Kritik, dass der Westen quasi dann vernachlässigt gefühlt hat, weil alles in den Osten floss und so weiter. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht objektiv beurteilen. Aber ich glaube, es ist zumindest nicht ein so großer Unterschied, dass ich sagen würde, um Gottes Willen bloß nicht, ich sag mal, nach Leipzig gehen, sondern wenn, dann lieber, um mal was zu sagen, nach Bochum gehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es im Gegenteil so ist, dass die ostdeutschen Universitäten, aber auch die Krankenhäuser zum allergrößten Teil voll Standard sind und auch alle Optionen im Grundsatz zumindest bieten.
Ja, das finde ich gut. Und wir machen das, denke ich. Wir fragen Herrn Seeger und Herrn Fleig und gucken nochmal, vielleicht sollten wir das nochmal machen. Vor allem bin ich gespannt. Wir strahlen das ja jetzt aus. Ich bin mal gespannt, ob wir Rückmeldungen bekommen. Es gibt ja viele Hörerinnen und Hörer, die die Zeit genauso intensiv mitgemacht haben wie du oder die vielleicht 10 Jahre später das da jetzt aus meinem Blickwinkel sehen oder noch anders. Also ich bin gespannt, ob wir dazu Rückmeldungen bekommen. Ja, es war total beeindruckend, Peter. Möchtest du noch, haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas anbringen? Eine Erinnerung, du hast ja gesagt, gab es vielleicht so den persönlichen Moment auf dem Kongress, der dir besonders hängen geblieben ist?
Ich hatte einen extrem persönlichen Moment, aber ich glaube, der sprengt hier wirklich den Rahmen.
Okay.
Aber was ich sagen kann, es war, wie ich gerade schon sagte, eigentlich ein sehr euphorisierendes, positives, schönes Erlebnis. Also nicht nur der Kongress selbst, sondern auch die ganze Vorbereitungszeit. Und es war ein wunderschöner, strahlender Oktobertag, der 3. Oktober. Und als man dann, man weiß das ja, wenn man den Kongress, wenn es erstmal organisiert ist und es ist dann quasi auf Autopilot und läuft dann alleine, dann zu erleben, wie schön und glatt alles gelaufen ist. Wir waren alle sehr froh im Nachhinein und haben das ja auf gewisser Weise genossen. Doch.
Ja, toll. Also ich glaube, ich konnte heute einiges mitnehmen. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich finde auch, wir dürfen durchaus so ein bisschen die Euphorie nochmal aufleben lassen und das einfach nochmal, ja, und diesen Schwung auch irgendwie mitnehmen. Ich habe zum ersten Mal in einem Podcast das Gefühl, dass wir ganz viele Dinge noch viel tiefer hätten besprechen müssen. Aber ich glaube, das liegt hier in der Natur der Sache. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir das nicht machen, weil dazu vielleicht ein Podcast dann auch zu oberflächlich ist. Wir heißen ja auch Gastrogeplauder, muss man ehrlich sagen. Aber ich freue mich sehr, wenn sich jemand meldet und da vielleicht noch ein bisschen was zu beitragen darf oder da die eine oder andere Geschichte noch beisteuern darf. Aber erstmal, Peter, tausend Dank an dich. Es hat Riesenspaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne und hat Spaß gemacht. Ja, mir auch.
Bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.